SRF 3.
Prozessauftakt im Fall des Schweizer Spions Daniel M. Die Verteidigung will einen Deal. Wie der aussieht, sagt uns gleich unser Beobachter vor Ort. Zukunft der Radio- und Fernsehgebühren. Am 4. März entscheidet die Schweiz darüber. Das hat der Bundesrat entschieden. Form von Sklaverei in der Schweiz. Jedes Jahr werden über 250 Menschen zur Prostitution, zum Betteln oder zur Feldarbeit gezwungen, schreibt das eidgenössische Polizeidepartement. Das alles im Info 3 heute mit Karim Britsch. Und dieser Fall, der gab zu reden und er ist brisant für die Schweiz. In Frankfurt steht heute der 54-jährige Schweizer Daniel M. vor Gericht. Der Vorwurf, er soll während mehreren Jahren deutsche Steuerfahnder bespitzelt haben, im Auftrag des Schweizer Geheimdienstes. Weiter soll Daniel M. einen Spion in der Finanzverwaltung des Bundeslands Nordrhein-Westfalen eingesetzt haben. Heute Vormittag hat der Prozess begonnen. Kurz darauf wurde er unterbrochen und wieder fortgesetzt. Für uns ist Ivan Santoro in Frankfurt. Er konnte die Verhandlung kurz verlassen. Und da habe ich ihn gefragt, was denn der Grund ist für diesen Unterbruch.
Ja, der Verteidiger von Daniel M., Robert Kain, hat betont, er sei an einer pragmatischen Lösung, an einer pragmatischen Verhandlung interessiert. Es soll also quasi auf ein abgekürztes Verfahren herauslaufen. Er will also einen Deal mit der deutschen Staatsanwaltschaft. Scheinbar ist dies im Vorfeld des Prozesses nicht möglich gewesen, diese Aussprache zu machen, wie es eigentlich üblich ist. Deshalb holt man das jetzt am ersten Prozesstag nach und deshalb wurde der Prozess unterbrochen und kurz vor Mittag wieder aufgenommen.
Wie könnte dieser Deal denn konkret aussehen?
Ja, es könnte darauf hinauslaufen, dass man sich auf einen der beiden Hauptvorwürfe in der Anklage gegen Daniel M. konzentrieren will, nämlich, dass Daniel M. zugibt, dass er Daten über deutsche Steuerfahnder geliefert hat, damit die Schweizer Bundesanwaltschaft gegen diese drei Personen eben einen Haftbefehl ausstellen konnte, weil sie mit Steuerdaten, mit sogenannten Steuer-CDs gearbeitet haben. Der weit schwerwiegendere Vorwurf aber, nämlich, dass Daniel M. einen sogenannten Maulwurf, einen Spion bei der Steuerverwaltung in Nordrhein-Westfalen installiert haben soll. Dieser Anklagepunkt soll fallen gelassen werden, weil Daniel M. bestreitet dies auch. Das habe er nie gemacht. Man habe nur darüber nachgedacht, dies zu machen.
Welche Chancen hat diese Abmachung? Was ist Ihre Einschätzung?
Ja, das wird sich jetzt zeigen, ob sich die Anklage und auch das Gericht darauf einlässt. Ich würde sagen, dass sich die Anklage nicht darauf einlässt. Denn der Oberstaatsanwalt hat nochmals vor Prozessbeginn heute Morgen diese beiden Anklagepunkte explizit erwähnt und vor allem auch darauf hingewiesen, dass dieser Maulwurf, der sei bereits installiert worden, es sei eine männliche Person bei der Steuerverwaltung in Nordrhein-Westfalen. Man habe da nur noch darauf gewartet, dass diese Informationen liefere. Das sei also keine Absicht mehr gewesen, sondern das habe man gemacht. Zudem zeige auch die Überweisung oder Barzahlung von insgesamt 120.000 Franken des Schweizer Geheimdienstes an Daniel M., dass Daniel M. mehr als nur ein paar Daten geliefert hat, sondern eben auch diesen Auftrag mit dem Maulwurf vollzogen hat.
Dieser Fall, der sorgte ja für dicke Schlagzeilen. Nun hat man Daniel M. erstmals gesehen, er ist aufgetreten vor Gericht. Wie hat er gewirkt?
Er hat sehr ruhig, aber gleichzeitig konzentriert gewirkt. Er ist relativ locker in den Gerichtssaal gekommen mit einem weißen Plastiksack. Darin hat er Zeitungen mitgeführt. Und er hat dann auch seinen Töchtern auf der Zuschauertribüne zugezwinkert und nachher mit klarer Stimme die Fragen zu seiner Person dem Richter beantwortet und sich auch sonst bereit erklärt, Aussagen zu machen. Nachher, wo der Oberstaatsanwalt die Anklageschrift nochmals verlesen hat, hat er interessiert und konzentriert in der Anklageschrift selbst geblättert.
Das die Beobachtungen und Einschätzungen unseres Beobachters Ivan Santoro aus Frankfurt. Dieser Prozess ist auf 11 Tage angesetzt. Wir bleiben dran. Gleich gehen wir mit dem Velo in die Berge. Tourismusregionen investieren viel Geld in neue Parks. Die Velofahrer freut's. Die Naturschützer sehen es anders. Sie befürchten,
dass wir an vielen Orten jetzt auch im Sommer einen Trend haben hin zu einem Massentourismus, wie ihn bisher vielleicht nur aus dem Winter gekannt haben.
Der Augenschein vor Ort und Stimmen zur Kontroverse gibt's gleich. Zuerst aber zu Dominik Rolle und den News. Und hier geht's zuerst um den kommenden 4. März und worüber wir dann abstimmen werden.
Die erste Vorlage ist die Initiative mit dem Namen Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren. Sie verlangt, dass für die SRG sowie für private Radio- und Fernsehstationen keine Gebühren mehr erhoben werden dürfen. Die zweite eidgenössische Vorlage betrifft die Verlängerung der direkten Bundessteuer und der Mehrwertsteuer. Die entsprechende Verfassungsänderung soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten. In der Schweiz werden jedes Jahr mehr als 250 Opfer von Menschenhandel entdeckt. Wie das Justiz- und Polizeidepartement EJPD in einer Mitteilung schreibt, dürfte die Dunkelziffer jedoch weit höher liegen. So würden Frauen, Männer und Kinder zur Prostitution und zum Betteln gezwungen oder als billige Arbeitskräfte ausgenutzt, etwa im Bau- und Gastgewerbe, aber auch in der privaten Pflege und in der Landwirtschaft. Zum heutigen Europäischen Tag gegen Menschenhandel schickt das EJPD deshalb ein Jahr lang einen Informationsbus auf Tournee durch die ganze Schweiz. Wer in der Schweiz zu Lebzeiten ein Organ spendet, wird künftig finanziell besser abgesichert. Das hat der Bundesrat beschlossen und dazu das revidierte Transplantationsgesetz in Kraft gesetzt. Personen, die ein Organ spenden, bedürfen während Jahren einer Nachbetreuung. Mit dem revidierten Gesetz wird nun die Kostenübernahme durch die Versicherer und den Bund genauer geregelt. Pro Jahr spenden in der Schweiz rund 100 bis 125 lebende Personen ein Organ, rund 200 Personen Blutstammzellen. Europas größter Online-Modehändler Zalando hat den Einstieg in den Markt für Kosmetikprodukte angekündigt. Ab nächsten Frühling sollen auch Produkte für Hautpflege oder Parfüm verkauft werden. Das Berliner Unternehmen präsentierte auch provisorische Zahlen. Demnach stieg der Umsatz in den letzten drei Monaten um bis zu 30%. Die Wachstumsstrategie werde mit Hochdruck umgesetzt und dabei würden weitere Marktanteile gewonnen, sagte Co-Unternehmenschef Rubin Ritter. In Portugal ist Innenministerin Constanza Urbano de Sousa nach Regierungsangaben zurückgetreten, nach Kritik im Zusammenhang mit den Waldbränden. Bei den Bränden am Wochenende und am Montag starben nach amtlichen Mitteilungen über 40 Personen. Bereits im Juni kamen im Zentrum Portugals 64 Menschen ums Leben. Fachleute und Medien kritisierten schon damals die Behörden, vor allem das zuständige Innenministerium in Lissabon. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.299 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.15,24 gehandelt, der Dollar zu 98,12 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint die Sonne. Die letzten Nebelreste lösen sich nach und nach auf. Gegen Abend ziehen in der Westschweiz ein paar Wolkenfelder auf. Auch morgen wird es wieder ziemlich sonnig mit Wolkenfeldern bei 17 bis 22 Grad.
Danke, Dominik. Rolli.
Drei Mittag.
Sonne, stahlblauer Himmel, rot-gelbe Blätter, Traumlandschaften. Idealer Zeitpunkt für eine Wanderung oder eine Tour mit dem Velo. Und genau auf Sie, die Velofahrer und Mountainbiker, auf Sie setzen ganz viele Tourismusregionen. Vorteil? Hat es keinen Schnee, kann man teilweise noch bis Mitte Januar Velofahren in Parks und speziellen Strecken. So machen es auch die Bergbahnen im Wander- und Skigebiet Brambrüesch oberhalb von Chur. Dönis Schmutz war dort.
Ein Mountainbiker mit Kindschutz braust eine Bikestrecke hinunter über eine Holzrampe und wieder auf den Kiesweg zurück. Manuela Seeli, Geschäftsführerin der Churer Bergbahnen, steht bei der Mittelstation auf dem Känzeli und beobachtet den geübten Mountainbike-Fahrer. Für sie sei diese Route zu schwierig, sagt sie. Das sei etwas für Könner, die gerne auch mal über eine Schanze springen. Die Mountainbiker, welche mit der Bergbahn hoch und dann mit dem Velo den Hang runterfahren, sind hier gern gesehen. Auch weil Skifahrerinnen und Skifahrer in den letzten Jahren je länger, je mehr weggeblieben sind.
Im 10-Jahres-Schnitt machen wir im Winter rund 40'000 Ersteintritte. Im letzten Winter waren es noch knapp 30'000. Also es sind wirklich frappante Einbußen, die wir haben.
Weil die Leute generell weniger Skifahren oder der Schnee fehlte. Das Skigebiet ist auf Naturschnee angewiesen, Schneekanonen hat es keine. Umso mehr freut sich Seeli über die Mountainbiker, die auch noch im Winter den Berg hinunterbrausen, solange noch kein Schnee liegt.
Das war die letzten zwei Jahre, war das eigentlich bis um Mitte, erstes Januarwochenende war das so, dass wir quasi im Sommerbetrieb gefahren sind und dann halt erst auf den Winterbetrieb umstellen konnten, Mitte Januar, als der Schnee gekommen ist.
Deshalb machen die Churer Bergbahnen heute 25% ihres Umsatzes mit Mountainbiken, erzählt Seeli. Weil man hier auch noch im Winter Mountainbike fahren könne, ist der Churer Hausberg bei Profis und Bikefans aus ganz Europa beliebt. In Zukunft soll das Gebiet nebst geübten Fahren auch Familien anlocken. Deshalb sollen zusätzliche Bikestrecken für Kinder gebaut werden. Doch auch mit noch mehr Bikern. Die Churer Bergbahnen sind auf die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Chur angewiesen, damit sie keine roten Zahlen schreiben. Bergbahnen verursachten halt hohe Fixkosten, erklärt Geschäftsführerin Manuela Seeli.
Egal, ob jetzt 5 Gäste am Tag kommen oder 400 Gäste, ich brauche an jeder Talstation mindestens einen Mitarbeiter, an der Bergstation mindestens einen. Und im Wintergeschäft ist das dann noch viel extremer. Dort brauche ich noch den Rettungsdienst vor Ort, die Pistenfahrer brauche ich vor Ort. Und das kostet einfach wahnsinnig viel.
Die Churerinnen und Churer werden entscheiden müssen, ob sie die Bergbahnen weiterhin mit Steuergeldern unterstützen wollen, in Form eines Investitionsbeitrages, den die Stadt Chur den Bergbahnen jährlich bezahlt. Die Volksabstimmung findet frühestens nächstes Jahr statt.
Brambrüesch ist nicht das einzige Berggebiet, das auf Mountainbiker setzt und neue Strecken bauen will. In den letzten 8 Jahren ist die Zahl von solch offiziell markierten Strecken für Tagesausflüge von 0 auf 192 gestiegen. Nur braucht es wirklich so viele Strecken und Wege und was sagen eigentlich die Naturschützer dazu? Nochmals Dennis Schmutz.
Dave Spielmann ist begeisterter Mountainbike-Fahrer. Der stellvertretende Ausbildungsleiter von Swiss Cycling Guide bildet Mountainbike-Führer aus und freut sich natürlich über jede neue Strecke, die gebaut wird. Auch über jene in Brambrüesch im Kanton Graubünden. Trotzdem sei es kein Ort, wo man seine ersten Mountainbike-Versuche wagen sollte. Zu anspruchsvoll seien die Routen. Umso besser deshalb, wenn jetzt zusätzliche Strecken für ein breiteres Publikum gebaut würden. Denn zu viele Bike-Routen gäbe es in der Schweiz noch nicht.
Wenn man da vergleicht mit Regionen, zum Beispiel in Nordamerika wie Kanada, wo an einem Hügel 40 verschiedene Mountainbike-Trails sind und da niemand ein Problem damit hat, von dem sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Also deshalb ein Überangebot besteht definitiv nicht.
Anders sieht das Andreas Bolt von Pro Natura. Es würden zu viele Strecken gebaut. Der gelernte Wildtierbiologe, der bei der Naturschutzorganisation für Freizeitaktivitäten zuständig ist, spricht von einem Boom.
Wir beobachten das einfach mit einer gewissen Sorge, weil es ist also die bloße Masse, die das eigentlich hier ausmacht, die in unseren Augen dazu führt, dass wir an vielen Orten jetzt auch im Sommer einen Trend haben hin zu einem Massentourismus, wie ihn bisher vielleicht nur aus dem Winter gekannt haben.
Die vielen Mountainbiker könnten Wildtiere und Pflanzen stören. Trotzdem schließen sich Biken und Naturschutz nicht per se aus. Aber jedes Projekt müsse genau angeschaut werden. Wichtig wäre dabei, dass über größere Regionen eine Gesamtplanung gemacht würde, sagt Andreas Bolt. Zu oft schaue jede Region für sich. Er appelliert an die Initianten der einzelnen Projekte, aber auch an die kantonalen Behörden, da mehr Verantwortung zu übernehmen, sodass die Biker ihrem Hobby nachgehen können und die Natur trotzdem gut geschützt wird.
Info 3 gibt's auch für unterwegs zum Nachhören auf unserer App. Heute im Studio Yvonne Lambricke und Karim Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.